Ich würde morgens keine Mahlzeiten weglassen, sondern morgens den Körper schon mit komplexen Kohlenhydraten ausreichend Nährstoffe versorgen.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Heute spreche ich mit einer Frau, die wissenschaftliche Tiefe und alltagsnahe Relevanz mühelos verbindet. Dr. Dorothea Portius. Sie kombiniert molekulare Grundlagenforschung mit praxisnaher Ernährungsberatung. Und ihr Fokus liegt dabei auf dem weiblichen Stoffwechsel und personalisierten Strategien rund um Zyklus, Menopause und anderen hormonellen Übergangsphasen. In dieser Folge erfährst du zum Beispiel, warum Butter nicht gleich Butter ist und wie das Futter der Kuh unseren Mikronährstoffhaushalt beeinflusst. Wir sprechen außerdem darüber, warum Frauen beim Fasten anders reagieren als Männer und in welcher Zyklusphase du auf dein Frühstück besser nicht verzichten solltest. Außerdem thematisieren wir das Thema Supplements und warum Frauen gezielt unterstützen können, wenn sie wissen, was sie brauchen. Für mich ist es ein Gespräch voller Aha-Momente und praktischer Tipps, die helfen können, Ernährung, Bewegung und Supplementierung wirklich individuell, aber vor allem weiblich zu denken. Hallo, liebe Dorothea, herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast.
Hallo, Stefanie, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Ich finde unser Thema heute so wahnsinnig spannend, weil ich ja auch betroffen bin als Frau. Du bist Ernährungswissenschaftlerin und du forschst aber auch ganz viel in der Frauengesundheit. Und das interessiert mich heute ganz besonders. Aber bevor wir vielleicht in dieses Thema einsteigen, nimm uns doch mal ganz kurz mit in deine Arbeit und erzähl uns vielleicht mal, woran du gerade so Spannendes arbeitest. Welche Themen dich so beschäftigen aktuell?
Ja, erst nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, vor allem über dieses mein Herzensthema auch zu sprechen. Dadurch nicht, dass ich auch selber betroffen bin, sondern auch mein Wissenschaftsherz sich natürlich da ausleben kann. Also ich bin vom Hause aus Ernährungswissenschaftlerin, habe jahrelang geforscht und bin derzeit an zwei Universitäten tätig. Einerseits an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wo es wirklich Deep Science noch ist, wo ich molekulare Pathways mir anschaue in Bezug auf Hautgesundheit und Vitamin-D-Stoffwechsel. Und andererseits bin ich an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Campus Heilbronn, hier am Lehrstuhl der personalisierten Ernährung bei Professor Katja Lotz tätig. Und mein Schwerpunkt dort ist tatsächlich die Frauengesundheit. Das sind mehr so diese translationalen Aspekte. Man nimmt die Ernährungswissenschaft mit, um halt personalisierte Ernährungsstrategien zu entwickeln, die Frau dann in den Alltag umsetzen kann. Und hier ist der Schwerpunkt vorerst auf der Menopause. Aber das ist auch nicht alles, denn ich arbeite auch mit verschiedenen Firmen zusammen, gerade auch Supplementehersteller, aber da meist auch Supplementehersteller, wo ich natürlich als Wissenschaftlerin auch gerne mein Gesicht hinhalte und auch da in der Produktentwicklung mit beteiligt bin. Und hier geht es dann vor allen Dingen um, wie Mikronährstoffe oder Pflanzenstoffe auch den Stoffwechsel und vor allen Dingen auch den weiblichen Zyklus oder auch die Transition in der Menopause unterstützen können.
Das ist alles so hochinteressant. Vor allen Dingen, weil ich selber gemerkt habe, nach der Geburt zweier Kinder hat sich mein Zyklus und mein ganzes hormonelles Gleichgewicht, glaube ich, extrem verändert. Zumindest so, wie ich es erlebt habe. Und dann werden diese Themen, die mich ehrlich gesagt früher nicht so sehr interessiert haben, halt plötzlich hochrelevant, weil es wirklich meinen Alltag irgendwie beeinflusst. Und dabei konnte ich zum Beispiel auch bei diesem Event, bei dem wir uns letztens noch getroffen haben, lernen, wie unterschiedlich doch der weibliche Körper auch im Vergleich zum männlichen Körper ist. Und ich glaube, das haben viele Menschen immer gar nicht so auf dem Schirm. Und es beantwortet natürlich auch die Frage, ne, das hattest du auch adressiert, warum wird weniger an Frauen zum Beispiel geforscht? Naja, weil die ganzen Stoffwechselprozesse, auch gerade die hormonelle Seite, so viel komplexer ist. Vielleicht könntest du uns doch mal ganz kurz die Unterschiede zwischen Frauen und Männern erklären und warum eben beim Thema Lebensstil, Ernährung, Bewegung einfach auch einen unterschiedlichen Impact haben können.
Ja, absolut. Ne? Also wie du schon sagtest, ne, in Bezug auf die Forschung, ich selber, wo ich mein Promotionsstudium gemacht hatte, habe ich Knockout-Mäuse entwickelt und tatsächlich habe ich alle weiblichen Mäuse, Tiere aussortiert und nicht mit in meine Forschungsdaten inkorporiert.
Und Knockout-Mäuse bedeutet?
Hm?
Knockout-Mäuse bedeutet?
Genau, ach so, sie hatten einen genetischen Defekt. Also waren bestimmte Gene nicht aktiv. Und ich habe mir natürlich damals schon im Fettstoffwechsel, also Leberstoffwechsel gearbeitet. Und da wurde natürlich die weiblichen Tiere raussortiert, ja, nur an den männlichen geforscht, weil es einfach einfacher war. Weil schon damals wusste man ja, man hat es gar nicht so es war halt Standard gewesen, ja, weil die Frau durch den hormonellen Zyklus, durch Östrogen und Progesteron haben natürlich unterschiedliche Vorgänge, was Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel angeht. Unterschiedliche Sensitivitäten gegenüber Insulin. Ne, Insulin ist ja unser hauptmetabolisches Hormon, was zuständig für, sag ich mal, unsere ganzen Energiestoffwechselwege sind. Ne? Und auch Unterschiede, vor allen Dingen nehmen Östrogen und Progesteron enormen Einfluss, auch zum Beispiel auf Hungersättigungssignale, auf Wach-Schlafverhalten. Und ich finde es gut, dass diese Aspekte immer mehr berücksichtigt werden, gerade auch in der Forschung. Es kommt so langsam in den Gang, es ist natürlich komplizierter, ne? Gerade wenn man klinische Studien betreibt. Man hat meist gerade bei Interventionsstudien schon 2, 3 Gruppen. Und wenn man dann noch Mann und Frau unterschiedlich betrachten muss, werden die Interventionsgruppen auch immer größer.
Ja.
Aber ich finde es interessante Aspekte, um einfach das auch wieder näher zu verstehen. Und on top of this ist natürlich auch noch, dass die Frau in ihren Lebensphasen enormen zyklischen Schwankungen durchlebt. Der Mann, er hat einen 24-Stunden-Zyklus, das heißt, Testosteron ist am Morgen sehr hoch, sinkt im Laufe des Tages. Bei Frau kommt dazu noch dieser Östrogen, also der 28-Tage-Zyklus, der geprägt ist durch Östrogen und Progesteron, was natürlich mit der Pubertät anfängt. Und dann, wie wir bei dir auch wissen, wir befinden uns auch so langsam in einem Transitionsalter, dass ab 40 dann tatsächlich bei manchen Frauen schon Mitte 30 sich dann gewisse Symptome einschleichen, die schon langsam diese Transition zur Menopause, sag ich mal, ja, die Vorreiter für die Menopause dann letztendlich sind. Ja, und die Menopause, da durchlebt Frauen nochmal einen kompletten hormonellen Wandel, der natürlich maßgeblichen Einfluss auf Krankheiten, auf den Stoffwechsel hat und natürlich auch das Risikoprofil für viele chronische Erkrankungen steigern lässt.
Ja, und aus dieser Komplexität der Frau, welche besonderen Herausforderungen oder vielleicht auch Bedürfnisse ergeben sich denn dann daraus? Also vielleicht auch aus ernährungsphysiologischer Sicht, aber auch aus bewegungsphysiologischer Sicht.
Ja, das sind nochmal gute Aspekte. Ne? Es fängt ja schon beim Zyklus an. Allein schon durch Östrogen und Progesteron, die maßgeblich Kohlenhydrat-Feststoffwechsel beeinflussen, Hungersättigung. Na, das in der Luteal, also da fangen wir erstmal von vorne an, der Follikelphase am Anfang des Zyklus nach der Menstruation steigt ja das Östrogen an, was natürlich auch mehr Energie für den Körper, also der Körper benötigt mehr Energie, es erhöht auch die Insulinsensitivität. Das heißt, hier spielen natürlich Faktoren, die Ernährung eine große Rolle. Der weibliche Zyklus ist auch in der ersten Zyklusphase ähnlich des männlichen. Das heißt, die Frau kann auch besser Muskelmasse aufbauen, sollten vielleicht auch mehr Kohlenhydrate eingebaut werden, dadurch, dass die Insulinsensitivität erhöht ist. Und nach dem Eisprung steigt dann auch in der Lutealphase dann auch das Progesteron etwas an. Und Progesteron ist so ein bisschen dieser Konträr des Östrogens, also es reduziert die Insulinsensitivität. Und hat enorm Einfluss auf das Hungersättigungssignal, Sättigungssignale auch im Gehirn. Das heißt, der Körper, also der Kohlenhydratstoffwechsel, es läuft nicht mehr ganz so rund. Das heißt, Frau könnte dann die Kohlenhydrate schlechter verarbeiten. Es kann vielleicht zu diesen Peaks, also Kohlenhydrat-Insulin-Peaks kommen. Es kann dann auch da diesbezüglich zu mehr Cravings kommen. Ne? Also deswegen, Frau hat immer die Entschuldigung, das ist das Progesteron, wenn es zu diesen Zuckerschwankungen kommt und dann noch diesen, sag ich mal, Hunger auf etwas Süßem. Und da spielt natürlich die Ernährung auch wieder eine maßgebliche Rolle, ne? Dass die Frau da vielleicht auch mehr zu Comfortfood greift, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf legt, auf wirklich sättigende Mahlzeiten, auf komplexe Kohlenhydrate. Auch hier ist in der Phase auf jeden Fall erlaubt, wirklich mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag zu verteilen zu essen, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Und vor allen Dingen ganz wichtig, weil es viele Frauen derzeit machen, Fasten. Ne, auch intermittierendes Fasten ist auch in dieser Phase nicht wirklich optimal. Und das ist natürlich dann, geht auch Hand in Hand mit dem Training. Ja, so gerade im Leistungssport wird gerade auch dieses zyklusbasierte Training immer mehr angewendet. Wo wirklich drauf geschaut wird, welche Zyklusphase befindet sich die Sportlerin und wie kann man dann die Trainingsintensitäten da entgegen auch anpassen.
Ja, du hattest gerade schon ein spannendes Thema erwähnt, nämlich Fasten, intermittierendes Fasten. Würdest du dann empfehlen, dass man in der zweiten Hälfte so gar nicht drauf achtet? Also für mich ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie auf natürliche Art und Weise über die Nacht einfach diese 12, 13 Stunden irgendwie hinbekomme, weil ich mit meinen Kindern früh Abend esse und dann eigentlich meistens nichts mehr zu mir nehme, manchmal eben schon. Ich muss mal darauf achten, ob es dann wirklich in der zweiten Zyklushälfte ist. Wäre interessant zu sehen. Aber also würdest du tatsächlich empfehlen, dass man vielleicht dann vorm Schlafengehen doch nochmal irgendwie was zu sich nimmt in der zweiten Zyklushälfte?
Das ist ein sehr guter Punkt, den du anbringst. Ich sag mal, eigentlich ist es wichtiger, den Vormittag mit komplexen Kohlenhydraten, mit ausreichenden Nährstoffen zu füllen. Weil morgens auch, dadurch, wenn wir aufstehen, ist es ja Cortisol. Cortisol, ja unser eigentlich auch ein Stresshormon, aber Cortisol sorgt am frühen Morgen dafür, dass wir aus dem Bett kommen. Und Cortisol setzt aber auch unsere Energiespeicher frei. Ne? Also unser Kohlenhydratstoffwechsel, unser Stoffwechsel läuft einfach viel schneller. Maßgeblich daran beteiligt sind natürlich auch die Schilddrüsenhormone. Das heißt, ich würde morgens keine Mahlzeiten weglassen, sondern morgens den Körper schon mit komplexen Kohlenhydraten, ausreichenden Nährstoffen versorgen. Und dann, was du beschrieben hast, dieses physiologische Fasten über Nacht, das ist eigentlich genau das Richtige. Ne? Weil gerade auch mit Abend hin, der Stoffwechsel wird etwas langsamer, auch der Kohlenhydratstoffwechsel, auch aufgrund dessen, dass Cortisol abnimmt und in einen gesunden Körper Melatoninspiegel, das heißt das Hormon, was für uns für den Schlaf vorbereitet, steigt, denkt sich dann der Körper, okay, jetzt verwende ich keine Energie mehr darauf, irgendwas hier zu verdauen, klein zu spalten, sondern die Zellen, die kommen wirklich dann langsam in Ruheprozesse und dann in der Nacht vor allen Dingen die autophagischen Prozesse, wo natürlich dann die Energie aufgewendet wird, um den ganzen Schrott, der sich über den Tag angesammelt hat, auch wegzuputzen. Und am Morgen natürlich, wenn man aufsteht.
Das ist auch für beide Zyklusphasen richtig und.
Richtig, genau, das ist richtig. Und in der zweiten Zyklus, man kann natürlich dann in der ersten Zyklushälfte, kann man das natürlich, wenn man möchte, ein bisschen mehr ausreizen. Und ich würde auch immer empfehlen, dann eventuell das Abendessen weglassen und nicht das Frühstück. Ne? Also die in den Abendstunden meist zu fasten, ist natürlich in unserer Gesellschaft heutzutage schwierig, weil
wir haben dann natürlich
Social Time, ist abends, ne? Und das ist natürlich schwierig, ne? Und natürlich auch, wenn man jetzt in den heißen Sommermonaten ist, auch die mediterrane Ernährung ist ja auch ein bisschen umgekehrt. Also ich habe meinen bester Freund, ein sehr guter Freund, ist Süditaliener. Ne? Er hat nie gefrühstückt und abends, wenn er nach Hause kam, sich einen riesen Pasta durchgemacht. Aber das sind natürlich auch wieder genetische und kulturelle Faktoren, die mit eine große Rolle spielen. Ja? Mhm. Und da muss dann wieder jeder ein bisschen für sich selber entscheiden. Ne? Also das ist ein bisschen die Krux. Also die Forschung sagt, morgens die komplexen Kohlenhydrate, der Kohlenhydratstoffwechsel läuft am besten. Aber auch wie du sagtest, ne, manchmal isst du abends vielleicht noch etwas. Und mir geht es genauso. Also es sind vielleicht auch Tage, wo dein Körper, wo du vielleicht nicht viel Energie aufgenommen hattest oder den Tag abends, vielleicht abends noch, den Tag davor abends noch beim Sport gewesen bist und dann auch nicht so ein gutes Abendessen hattest und dann der Tag da drauf, man isst, aber vielleicht hat man auch nicht diesen kalorischen Eintrag, den man eigentlich benötigt. Und dann holt sich natürlich der Körper das, was er dann auch benötigt. Und dann sollte man auch genau drauf hören, ist es jetzt nur der Appetit? Ist es die Langeweile? Mhm. Oder ist es tatsächlich auch der Hunger, der mir jetzt dieses Signal gibt? Ja,
ja, das ist so diese Art des intuitiven Essens, richtig zu spüren, richtig, was sagt mein Körper mir gerade? Ist es ein Craving?
Genau.
Brauche ich wirklich Energie? Und da ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man einfach mal über die letzten 12, 24 Stunden nachdenkt. Was habe ich gegessen? Was habe ich getan? Körperlicher Umsatz.
Ja.
Ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass man den körperlichen Umsatz, den man so täglich irgendwie aufbringt, auch gerade im Kontext mit Kindern auch unterschätzt. Ich mache zum Beispiel nicht jeden Tag oder jede Woche regelmäßig Sport. Ich versuche einmal in der Woche Sport zu machen, schaff's aber nicht immer, aber ich gehe auch jeden Tag mit Gepäck, mit Gewicht, mit meinen beiden Kindern, die 5 und 2 sind, 3 Stockwerke hoch und runter, mehrmals. Und das auch diese alltäglichen Sachen sind ja ein hoher energetischer Umsatz.
Richtig.
Das darf man auch nicht unterschätzen, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Selbst wenn man früh zur Arbeit mit dem Fahrrad fährt, ne, oder einen sehr agilen Tag hat. Ne? Also gerade wenn ich meine Labortage habe, dann bin ich auch von früh 7.30 Uhr manchmal bis 16 Uhr nur auf den Beinen, ne, muss Treppen hoch und runter. Und das natürlich, das ist Bewegung, das ist Energie, die man aufbringen muss. Und ich finde es immer schade, dass viele immer nur diese Bewegung und mit extensiven Sport assoziieren. Und gerade auch für Frau, gerade auch das HIIT-Training, High-Intensity-Training, scheint manchmal auch nicht gerade das Beste, gerade in der zweiten Zyklusphase zu sein. Und es gibt da auch ganz gute Bücher und da gibt es auch eine populärwissenschaftliches Buch von, wie heißt sie, Alicia Witty. Sie war so diese erste, die mit die Bücher über Cycle Synchronizing geschrieben hat, also sehr spannend, die auch an sich selbst das ausprobiert hat, ne, und gesagt hat, na, man müsste, auch Frau sollte viel mehr auf den Körper hören. Ja. Was braucht Körper? Ist es heute wirklich das Ausdauertraining, Joggen, was ich auch sehr gerne tue? Aber dann gibt es tatsächlich Tage, wo mein Körper schon sagt, uff, also heute ist mir doch lieber mehr nach Yoga. Ja, und dann sollte man einfach drauf hören und dann lieber auf den Spaziergang um den Block gehen am frühen Morgen, ja, und wirklich auf seinen Körper hören. Weil ich denke mal, wenn man zuhört, dann weiß man auch, was er benötigt. Und gerade Frauen mit den verschiedenen Zyklusphasen ist es wirklich essentiell.
Mhm. Du hast vorhin schon, ich sag mal, auch die Rolle der Kohlenhydrate für die Energiezufuhr betont und hast gesagt, dass besonders in der zweiten Zyklushälfte dann die komplexen Kohlenhydrate irgendwie am Morgen auch eine Schlüsselrolle einnehmen. Kannst du ein paar, ja, ich sag mal, Inspirationen geben für Gerichte, Sachen, die genau diesen Bedürfnissen sozusagen entsprechen?
Ja, also komplexe Kohlenhydrate findet man natürlich in Vollkornprodukten, auch im Obst, Gemüse. Und ich sage immer, ein optimal, gerade am frühen Morgen, wer es mag, ne, sind Flocken. Vollkornflocken, Haferflocken mit Leinsamen. Und ich, in meinen Büchern beschreibe ich auch immer, wie eine optimale Mahlzeit, ein Gericht aussehen sollte. Es sind natürlich ein Teil die komplexen Kohlenhydrate, der andere Teil die Eiweiße, der andere Teil auch das Bunte und natürlich die gesunden Fette. Und wenn alle Bestandteile enthalten sind, dann hat man ein vollkommenes Gericht, was den Körper auch befriedigt. Ja, also es reicht dann auch nicht nur die Haferflocken mit ein paar Beeren, sondern die Eiweißportion, ne, das kann sein, über Nüsse dann vielleicht noch mit zu addieren oder auch mit etwas Joghurt oder Quark und dann die Früchte mit drauf, ne, und dass es wirklich so bunt, so vielfältig wie möglich ist. Ich persönlich mag auch gerade am Wochenende, gerade wenn man etwas später frühstückt, vielleicht auch das Vollkornbrot mit einem Rührei. Also Eier sind für mich generell ein absolutes Powerfood und es ist eigentlich das absolute Powerfood für Frau. Ja. Weil in einem Ei findet man alle Mikronährstoffe, die Frau benötigt, ne? Und die immer kritisch sind bei Frauen. Und wenn die Eier dann auch aus Biohaltung kommen, ist dann auch gegebenenfalls natürlich Jod, weil Jod natürlich damit in dem Futtermittel auch mitgegeben wird. Dann natürlich haben wir Kalzium, wir haben B12, Eisen, vollkommen verwertbares Eiweiß. Ja, und natürlich Bio-Freilandhaltung haben wir auch die gesunden Fette mit drin, sondern nämlich auch die Omega-3-Fettsäuren sind dann auch in ihren Anteilen erhöht. Das heißt, so ein Ei ist wirklich ein Lebensmittel, was den Körper rundum befriedigt. Und wenn man dazu halt noch dieses Vollkornbrötchen, Vollkornbrot, und dann hat man eine optimale Mahlzeit. Und gegebenenfalls vielleicht noch ein paar Gurken oder Tomaten, dann ist das perfekt.
Super. Und du hast jetzt gerade schon die tollen Mikronährstoffe, die in einem Ei versteckt sind, genannt. Das führt mich so ein wenig zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja, du hast vorhin schon gesagt, du arbeitest mit Nahrungsergänzungsmittelherstellern zusammen. Mein Gott, ist das ein langes Wort. Und das wird ja gerade echt heiß diskutiert. Die Leute sind wahnsinnig daran interessiert. Und ich persönlich bin großer Fan von Supplements. Ich habe meine persönliche Supplement-Routine schon lange, muss ich sagen. Aber ich bin auch immer, ja, ich sag mal, ein bisschen skeptisch, was so die Qualität angeht, was auch die Menge angeht, was auch die Art und Weise angeht, wie man entscheidet, was man nimmt. Deswegen hätte ich da gerne deine Sicht, was für eine Rolle Supplements eigentlich für Frauenleben einnehmen sollten.
Ich möchte erstmal hier anfangen, wie es der Name schon sagt. Supplements, Ergänzung ist eine Ergänzung und sollte nie irgendetwas ersetzen. Ne? Die Basis bildet immer der Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement. Supplements sind tatsächlich für Ergänzung geeignet und ich habe auch mein Supplement-Regime, aber ich tue es bewusst und natürlich bin ich auch immer ein Freund, vorher eventuell testen und nicht drauf lossupplementieren. Auch eventuell sich mit Experten unterhalten, welche Firmen, welche Supplements gut sein könnten, weil der Markt ist tatsächlich ein Dschungel geworden. Mhm. Und auch durch Social Media werden Supplements beworben, die minderwertig sind, die schlechte Qualität sind. Teilweise kommen die Supplements von den gleichen Herstellern, also Fabriken, Produzierer und also Lohnherstellern. Ne? Es wird bloß ein anderes Label drauf etikettiert und fertig ist das Ganze. Und da ist wirklich Vorsicht geboten. Mhm. Und dann muss auch jeder, ist wieder so eine individuelle Sache. Ne? Wie unser Stoffwechsel, unser Körper ist sehr individuell und da müsste man auch mit Supplements wirklich für sich selber entscheiden. Entscheiden und gucken, hilft mir das? Unterstützt mich das gerade in dieser Phase? Ja.
Nochmal zurück zum Thema Qualität. Wie kann man denn auf Qualität wirklich achten, ne? Wenn man sich ein Produkt aussucht? Was sind denn sozusagen die Dinge, wo ein Haken dran sein muss, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt wahrscheinlich ein gutes Produkt, das kann ich guten Gewissens nehmen?
Also ich würde als erstes immer auf die Zutatenliste schauen. Also sobald Filler, Aromastoffe, Füllstoffe, Konservierungsstoffe drin sind, finde ich erstmal schon kein gutes Zeichen. Dann, das geht jetzt wieder so die rein biochemische Sachen. Es gibt ja verschiedene Formen, zum Beispiel auch beim Magnesium. Und da kennt sich natürlich der Konsument und die Konsumentin weniger aus. Ne? Und da muss man auch deswegen auch oder bei Fachexperten mal nachfragen oder sich an adäquate Webseiten vertrauen, um da nachzulesen, okay, was sind jetzt gute Formen, die für mich geeignet sind und die vor allen Dingen auch hohe Bioverfügbarkeit haben. Dann kommt natürlich
noch. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn wir mal beim Thema bleiben, weil Magnesium zum Beispiel nicht immer gleich ist, richtig? Es gibt verschiedene Verbindungen. Man muss drauf schauen, dass es auf jeden Fall eine organische Verbindung ist, die vom Körper gut aufgenommen werden kann.
Richtig.
Und dann gibt es, glaube ich, auch verschiedene Verbindungen, die auch unterschiedliche Funktionen im Körper haben.
Genau, richtig. Also es gibt Magnesium, also Citrat zum Beispiel auch oder Oxid, kann auch Magen-Darm-Symptome in hohen Dosen hervorrufen. Magnesiumglycinat, aber auch L-Treonat sind gute Verbindungen, die tatsächlich auch hohe Bioverfügbarkeit aufweisen. Glycinat dann wirklich tatsächlich, also zeigt zumindest erste Studien, dass es vor allen Dingen auch beim Einschlafen helfen kann. L-Treonat mehr so ein bisschen dieses Runterkommen und diesen angenehmen Gemütszustand zur Relaxierung. Und ich würde tatsächlich, wenn man erstmal so ein Brandbeit Magnesium haben möchte, ein Magnesium mit verschiedenen Komplexen einnehmen. Da kann man erstmal nichts falsch machen und dann kann man auch drauf schauen, da wird natürlich auch ein Citrat oder ein Magnesiumoxid mit enthalten sein, aber dass man da schaut, dass dann von diesen Magnesiumformen weniger Konzentration enthalten ist als von den anderen Formen und das unterscheidet sich. Was auch immer noch gut ist als Qualitätsmerkmal, wenn die Hersteller ein externes Prüfungssiegel haben, das heißt, wenn das Ganze auch nochmal von externen Laboren geprüft würde, dass Konzentration und auch Reinheit auch passen.
Genau. Ja, sehr gut. Das sind, glaube ich, schon super wichtige Anhaltspunkte und Tipps. Die Dosierung ist natürlich, wie du auch gesagt hast, immer total individuell einzustellen. Das lässt man dann am besten mal mit dem Arzt, vom Arzt irgendwie bewerten.
Genau, Arzt oder auch Therapeuten, ne, die davon Ahnung haben. Also gerade Ernährungsberater, Ernährungstherapeuten oder auch Heilpraktiker, die da auch ihre Reputation für sowas haben und sich in dem Gebiet auch gut auskennen.
Ja. Und du hattest gesagt, dass es wichtig ist, dass man vorher einmal testet. Also man sollte nicht einfach irgendwas draufschmeißen sozusagen in der Hoffnung, dass es dann irgendwie viel hilft, viel sozusagen. Nichtsdestotrotz gibt es ja schon, gerade in unserer heutigen Zeit und auch in gewissen Lebensphasen, wo es sehr stressig ist, wo sehr viel los ist, wo man eben sehr viel Energie auch umsetzt, erhöhten Bedarf, richtig, den man dann auch vielleicht nicht unbedingt nur über Ernährung decken kann. Wo würdest du denn sagen, ist so der Threshold, wo man über Supplements wirklich nachdenken sollte, was könnten so die Trigger irgendwie im Leben sein, wo man denkt, irgendwie, ja, es könnte mir helfen. Zum einen halt Lifestyle-mäßig, aber zum anderen vielleicht auch Symptomatik oder so.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Ich meine, ich teste mich jetzt auch nicht jedes halbe Jahr. Aber was bei mir standardgemäß auch immer enthalten ist, sind Omega-3-Fettsäuren, die langkettigen DHA und EPA, weil wir einfach über unsere Ernährung zu wenig aufnehmen. Und wir wissen ja auch deren Vorteile, sei es mental, kognitiv und antiinflammatorisch. Und wenn man mit 1 Gramm bis 2 Gramm pro Tag, kann man da nichts falsch machen. Da kann man auch nicht überdosieren. Also das ist zum Beispiel kein Problem. Dann, wenn man merkt, man hat Stressphasen und man fühlt sich ausgelaugt, energielos, dann müsste man auch erstmal schauen, wie sieht meine Ernährungsweise aus. Esse ich schon generell wenig Fleisch oder tierische Produkte, wäre natürlich an Eisen, B12 auf jeden Fall zu denken. Könnten aber auch andere B-Vitamine sein, die so einen Energieschub geben. Gerade auch so B-Komplex-Vitamine würde ich auch nie abends nehmen. Hier auch ein Tipp, immer morgens, weil die ja wirklich Energieversorger sind. Und ich hatte tatsächlich mal eine Patientin, die hat die B-Vitamine abends eingenommen und konnte halt auch nicht einschlafen. Ne? Also wenn sie wirken, dann spürt man auch deren Wirkung. Ja. Ja, und dann wäre es aber solche kleinen Mitochondrienverstärker wie Q10, was ja auch eine große antiinflammatorische Wirkung hat, ne? Oder Resveratrol. Genau, also da gibt es dann noch andere mitochondriale Supporter, ne? Auch NAD, NMNs, die da auch wirklich bei solchen Phasen enorm unterstützen können, ne? Um die Energie zu steigern. Das Gleiche ist ja auch Kreatin. Und ich muss sagen, ich bin über die letzten 2 Jahre zum großen Kreatin-Fan geworden. Man hat es ja immer so als Sporternährungssupplement gesehen, aber tatsächlich Kreatin.
Immer nur in den Protein-Powders enthalten.
Genau, richtig, ja. Aber Kreatin ist tatsächlich eines der bestuntersuchtesten Nahrungsergänzungen. Klar, unser Körper kann es, gegebenenfalls könnte es selber herstellen. Das ist ja auch, findet ja in jedem tierischen Produkt ist ja auch Kreatin drin. Ja. Aber tatsächlich nimmt ja das auch mit dem Alter ab. Und es ist tatsächlich eines unserer kurzfristigen Energieprovider. Und wenn man jetzt in, sag ich mal, Tagesdosen von 2 bis 3 Gramm bleibt, so wird es auch für Frauen zur täglichen Anwendung empfohlen, kann es tatsächlich unterstützend sein. Vor allen Dingen auch, weil ich selber bin Migränepatient. Ja. Und für Migränepatienten kann es absolut unterstützend sein. Und das muss auch wieder jeder für sich selbst entscheiden, weil was interessant ist, unter Migräne erleidet das Gehirn einen Energiestoffmangel. Das heißt, Kohlenhydratmangel, es ist eine Insulinresistenz dann in den Nervenzellen zu verzeichnen. Und wenn man hier schon mit solchen Energiesubstraten zeitig arbeitet, kann man da auch gewissen Symptomatiken oder eventuell der Dauer, der Frequenz da auf jeden Fall entgegenwirken. Ja, also Kreatin finde ich auch super, gerade auch für die mentale Leistungsfähigkeit. Dann gibt es natürlich auch viele Pflanzenstoffe, ne, die man einsetzen kann. Und das wäre zum Beispiel wie Ashwagandha. Also super zum Relaxen, zum Runterkommen, zum Einschlafen. Richtig.
My favorite.
Aber auch für antiinflammatorische Sachen. Gerade im Winter habe ich mir immer meinen Cocktail aus Weihrauch, Kurkumin und Ingwer gemacht. Und mit hohem antiinflammatorischem Potenzial dazu und mit Zink untergerührt. Und das war so mein Immunsupport für den Winter während der Grippezeit. Und ich klopfe auf Holz, ich bin im Winter auch nie krank.
Und Vitamin D?
Vitamin D, ja, danke, dass du es ansprichst. Ich hätte jetzt vergessen können. Vitamin D, natürlich auch für die Stimmung, fürs Immunsystem. Und hier essentiell, man sollte es definitiv zwischen Oktober, April einnehmen. Von 800 bis 1000 internationaler Einheiten. Natürlich am besten kombiniert mit K2, um halt auch die Gefäßgesundheitsprophylaxe und Knochengesundheitsprophylaxe zu haben.
Ja.
Natürlich muss man auch eventuell bedenken, wenn ich unseren Lebensstil anschaue, gerade heute, ich gucke raus, es ist strahlender Sonnenschein, es werden heute fast 40 Grad. Aber ich weiß, mein Alltag, ich bin seit 7:30 und ich werde bis garantiert 5 größtenteils indoor sein. Na, das heißt, da ist nicht mehr viel mit Vitamin D-Synthese. Also da muss man auch einfach mal überdenken, ob man dann vielleicht ein paar Einheiten dann auch während des Sommers mit supplementiert.
Ja, also ich bin definitiv sehr, sehr stark Fan von Vitamin D, vor allen Dingen, weil ich mit meinem Arzt rausgefunden habe, dass mein Vitamin-D-Stoffwechsel nicht so effizient läuft. Ich habe eine genetische Ausprägung auf einem Rezeptor, der involviert ist, frag mich jetzt nicht mehr, welcher das war, der einfach für eine nicht so effiziente Umsetzung dieser Zwischenstoffe führt. Und deswegen habe ich einen höheren Bedarf. Auch da, glaube ich, macht es total Sinn, besonders bei Vitamin D, da einfach mal den Spiegel zu messen und dann vielleicht auch nochmal und nochmal verschiedenen Jahreszeiten oder am
nachgefunden. Ja. Ja, und auch, ob man drauf anspringt. Und das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, ich forsche am Vitamin-D-Stoffwechsel, genau. Und gerade auch in Bezug auf Adipositas und gerade auch chronische entzündliche Erkrankungen, ne? Sei es Diabetes, Adipositas oder muss noch nicht die Krankheitsausprägung sein, ne? Aber es ist immer diese kleine, stille Entzündung, die im Körper vorliegt. Die reduziert zum Beispiel die Aktivität von bestimmten Enzymen, die Vitamin D aktivieren. Weil letztendlich, wir bilden ja Vitamin D von Cholesterinvorstufen in unserer Haut und dann wird Vitamin D schrittweise über Enzyme in der Leber, dann auch über Enzyme in der Niere aktiviert. Und nur diese aktivierte Form hat ja letztendlich auch die ganzen Funktionen oder füllt diese ganzen Funktionen aus, die Vitamin D so wichtig macht, ne? Immunfunktion für den Knochen, Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort. Und wenn da die Schritte nicht richtig funktionieren, dann haben wir auch nicht die volle Funktionalität des Vitamin D. Es ist ja auch ein Hormon, ne? Das hat ja Hormonwirkung. Genau. Und tatsächlich bei chronischen Entzündungen, aber auch bei Adipösen, es ist tatsächlich so, dass auch selbst mit Supplementation der Vitamin D-Spiegel nicht adäquat angehoben werden kann. Da wird immer noch groß diskutiert, weil Vitamin D wird ja letztendlich im Fettgewebe gespeichert. Ob es tatsächlich so eine Art trapped ist, also eingefangen im Fettgewebe ist, oder ob es tatsächlich durch diese chronische Entzündung ist, dass das Vitamin D nicht aktiviert wird. Man darf aber nicht vergessen, weil was gemessen wird im Blut, ist das 25-OH Vitamin D und das ist der erste Aktivierungsschritt, also nicht die volle Aktivierung. Und es kann auch sein, und das kann auch bei vielen paar Patienten eventuell der Fall sein, dass Vitamin D nicht aktiviert wird, weil es gibt noch einen zweiten Stoffwechselweg. An anderer Stelle ein Enzym, an anderer Stelle eine Hydroxylgruppe dran macht und das Vitamin D dann inaktiv ist und praktisch abgebaut wird. Und
sehr interessant.
Deswegen, da ist die Forschung immer noch dran, das auch genau zu verstehen und welche Rolle dann auch die verschiedenen Organe und Organgesundheiten dahingehend haben. Also ich mache es gerade auch in der Haut, auch in Bezug vom Mikrobiom, weil erste Daten zeigen, dass das Mikrobiom, sei es Darmmikrobiom, Hautmikrobiom, hier involviert ist. Einerseits an der Aktivierung, aber eventuell auch an der Synthese von Vitamin D.
Mhm. Jetzt hast du gerade noch ein ganz tolles Stichwort genannt, nämlich Mikrobiom. Hat denn das Mikrobiom auch was mit unserem Zyklus zu tun?
Ja, das Mikrobiom, das ist auch das, ne? Also man sagt, es ist auch das Östrobolom, weil das nimmt Einfluss auf den Östrogenabbau oder auch, ne, inwieweit Östrogen wieder aufgenommen werden kann. Östrogen wird ja letztendlich über die Leber abgebaut, über verschiedene Schritte, zwei Phasen letztendlich, weil es ein Fett Hormon ist, das kann nicht so leicht ausgeschleust werden. Das heißt, es wird dann über verschiedene Phasen, sag ich mal, löslicher gemacht und dann gelangt es über die Galle dann in unseren Darm und es gibt bestimmte Mikroben, die dann eine gewisse Kette, was über die Leberenzyme dran geheftet wird, also das nennt man sich dann Glucuronidierung und diese gewissen Bakterien können dann diese Kette wieder abspalten, sodass das Östrogen wieder frei vorliegt und wieder aufgenommen werden kann. Oder die Bakterien, die lassen das Östrogen einfach durchschleusen und es wird mit dem Stuhl ausgeschieden. Und praktisch, welche Bakterien vorliegen, entscheidet, wie stark diese Regulierung stattfindet. Und es ist tatsächlich interessant und dass tatsächlich das wirklich einen großen Einfluss haben kann, das Mikrobiom, ob wir jetzt einen Hormonüberschuss haben oder halt auch einen Hormonmangel.
Interessant. Das heißt, ein gesundes Mikrobiom führt auch im Umkehrschluss auf jeden Fall zu einer eher hormonellen Balance und ein ungesundes Mikrobiom, ein Mikrobiom, was aus der Balance gerät, kann auch häufig der Grund sein, warum auch hormonell eine Disbalance entsteht.
Und das ist genau. Und das Interessante ist jetzt auch noch, das hatte ich auch letztens in einer Studie gelesen, und zwar gibt es gerade bei Vegetariern oder Veganern, die sich wirklich sehr, sehr ballaststoffreich ernähren und dann gute Mikroben wie Prevotella oder also kurzkettige Fettsäurebakterien vorliegen haben, ist natürlich gesund, hat viele andere positive Eigenschaften. Aber das sind Bakterien, die gerade dieses Enzym, was ich gerade genannt hatte, nicht haben. Das heißt, sie werden dazu nicht befähigt, dass das Östrogen wieder aufgenommen werden kann. Und das kann wirklich dadurch auch zu einem Hormonmangel haben.
Das heißt, Vegetarier, Veganer haben ein besonderes Risiko da.
Richtig, na, und es könnten dann mehr Symptome, gerade so Zyklusunregelmäßigkeiten oder andere Symptomatiken wie PMS oder es gibt ja jetzt viele, auch Prävalenzraten steigen ja, zum Beispiel Zyklusprobleme, PMS, Endometriose, polyzystisches Ovarien-Syndrom, und das hat tatsächlich das Mikrobiom hier drauf einen Einfluss.
Interessant. Und was wäre denn jetzt eine mikrobiomfreundliche Lebensweise, die dann eben auch die hormonelle Balance fördert?
Also ich bin ja ein großer Verfechter von der mediterranen Ernährungsweise oder auch, ich sage es immer gern, die blaue Zonenernährung, weil ich habe gerade eine Studentin, sie hat gerade eine super, also sehr umfangreiche Umfragestudie gemacht, inwieweit, sage ich, die blaue Zonenernährung, der Lebensstil Einfluss auf Endometriose nimmt und auch die Therapie bereits schon mit eingebunden wird, ne? Ernährungsaspekte, Bewegung und auch das Stressmanagement, also psychische Aspekte. Und wenn man sich die blaue Zonenernährung oder die mediterrane Ernährung, die jetzt sehr, sehr ähnlich ist, sich anschaut, ist es tatsächlich pflanzenbasiert, aber nicht ausschließlich. Ne? Tierische Produkte werden gegessen. Und hier bevorzugt, ich sage immer, weil klar, tierische Produkte, wenn man sehr gute Qualität haben will, es ist preisintensiver geworden, aber man braucht ja nicht die Massen. Also lieber Qualität vor Quantität, versuchen aus regional und auch bio, nachhaltig das Fleisch, Grass-Fett zu kaufen, die Eier aus Freilandhaltung. Und da ist natürlich,
einmal zu verstehen, ne? Warum ist das überhaupt so? Ne? Natürlich stellt man sich das jetzt mal schöner vor. Man will lieber irgendwie was von der Kuh, die halt ein gutes Leben auf der Weide hatte und Gras gefressen hat. Aber was macht das faktisch mit den Produkten?
Ja. So wie wir essen, das landet in unserem Körper, und so ist das genau das Gleiche bei den Tieren. Was die Tiere fressen und wie sie sich bewegen, nimmt Einfluss auf deren Produktqualität. Gerade auch die Massentierhaltung, die meist dann auch noch aus Kraftfutter besteht. Die Tiere bekommen viele Zusätze, und das Kraftfutter sind meist Sojaschnitzel, Schrot aus der Sonnenblume. Ne, diese Produkte haben erstmal auch ein schlechtes Fettsäuremuster. Das wird sehr, sehr schnell, soll viel Masse aufgebaut werden. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Muskulatur und auch in Milch und sonstigen Sachen wieder. Und es gibt tatsächlich
Mikronährstoffprofil beispielsweise.
Genau, richtig. Mikro- und Makronährstoffprofil letztendlich. Ne? Wenn man sich die Fettsäuren anschaut, und es gab auch vor Jahren mal eine große deutsche Futterstudie, das ist tatsächlich ein alter Professor, bei der Eder studiert hat, Professor Eder hat dies durchgeführt und zeigte, sie haben verschiedene Buttern getestet, ne? Also auch vom normalen Netto, Rewe, Edeka, Eigenmarken, Biomarken. Und ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber tatsächlich eine Butter, die tatsächlich von glücklichen Weidekühen kommt. Und die findet man in jedem Supermarkt. Ja. Die hatte tatsächlich das höchste Omega-3-Gehalt. Bitte?
Die auch ihren Preis hat?
Also normalen Preis, genau. Ja. Also es war aber trotzdem, ich sage immer irische Weiderinde.
Genau. Rote Kerrygold, wir können es sagen. Beim Lidl immer direkt vergriffen, wenn sie im Angebot ist.
Also zumindest damals hatte diese Butter einen sehr hohen Omega-3-Gehalt. Ne? Ja. Also von den langkettigen Omega-3-Fettsäuren.
Ja.
Und man darf auch nicht vergessen, ne, gerade die Tiere, sie haben ja meist der Pansen, gerade in Kühen oder also generell Wiederkäuer, das ist ja wirklich eine Mikronährstofffabrik. Ne, die Tiere, wenn man sich überlegt, sie fressen ja meist Gräser, und die Bakterien, Mikroben, die da im Pansen enthalten sind, die produzieren B12, B-Vitamine. Die können natürlich dann noch die ganzen Fettsäuren umstrukturieren, ne? Gerade auch bei den Transfettsäuren. Ne? Es gibt ja da verschiedene Transfettsäuren, und gerade die Transfettsäure, die wir in den Milchprodukten finden, die hat ein kardioprotektives Profil oder Funktionen. Und das machen natürlich wieder die Bakterien, die im Pansen im Wiederkäuermagen sitzen.
Mhm. Ich finde das einen extrem spannenden Ausflug in diese ganze Lieferkette sozusagen der Lebensmittel. Denn ja, du bist, was du isst. Und das gilt eben auch für die Tiere, von denen wir uns ernähren. Und das sollten wir immer im Kopf haben. Und da nimmt auch das ganze Thema Bio und artgerechte Haltung, finde ich, eine ganz neue Bedeutung ein, wenn man das einmal verstanden hat. Vielen Dank, Dorothea. Das war ein super schöner Ausflug. Ich frage meine Gäste zum Schluss ja immer, wenn nach einem besonderen Tipp und in dem Fall, den du gerne den Frauen hier mitgeben würdest heute, wenn du nur eine einzige wirkungsvolle Ernährungsgewohnheit mitgeben könntest, welche wäre das?
Das ist jetzt wirklich schwierig, ne?
Okay, du darfst mehrere,
ich sag,
aber nicht mehr als drei.
Nein, ich sage eine und das ist auch, finde ich, immer sehr wichtig, weil wir Frauen sind immer auf Schönheit bedacht durch soziale Medien. Sehen wir diese perfekten Körper, die perfekte Welt. Und viele fangen sich dann in restriktive Essverhalten und meist dann gecovert von Heißhungerattacken. Ich sage einfach, liebe Frauen, genießt. Natürlich habt einen gesunden Lebensstil, aber Genuss muss auch sein. Und wenn der Körper nach dem Stück Kuchen, nach dem Glas Wein schreit oder den Abend mit Freunden, dann Genuss muss sein und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja.
Mhm. Alles in der Balance.
Genau, richtig.
Fürs Gesundsein.
Balance ist die Key für einen gesunden Lebensstil.
Ja, absolut. Dorothea, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich könnte noch 3-4 weitere Episoden mit dir aufnehmen, aber das machen wir dann später noch.
Ja, also wir verfangen uns ja immer in tiefen Gesprächen.
Genau. Vielen Dank für deine Zeit heute Morgen.
Ja, vielen Dank, Stefanie. Es hat mich sehr gefreut.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.